Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Adeptus Geimann.
Das kam plötzlich.
Hallo. Ich habe so gelauert, wie so ein Liktor, ja. Habe ich in den Schatten gelauert im Dschungel und darauf gewartet, dass ich reinspringe und den Podcast starte.
Ich habe mich ein bisschen erschrocken. Okay. Ja, willkommen zurück. Wir sind gerade, es fühlt sich so an wie nach einer langen Pause, aber wir hatten gar nicht so eine riesige Pause.
Ja, es fühlt sich aber nach unfassbar viel Zeit an. Mhm. Also ich glaube, so in diesem ganzen schnelllebigen YouTube-Social-Media-Zeitalter fühlt es sich für die Zuschauer wahrscheinlich auch nach viel Zeit an. Aber wir hatten jetzt letzte Woche hatten wir die Special-Folge. Die kam, glaube ich, gestern vor einer Woche raus vom Raccoon Rumble. Und dann, glaube ich, die Woche davor kam noch ein Video raus. Und dann haben wir eine kleine Pause gemacht. Weil wir auf dem Raccoon Rumble waren.
Und ich find's total verrückt. Ich glaube, deswegen fühlt es sich so weird an, weil ich bin aus dem Raccoon Rumble raus und bin halt so rein in, meine Familie ist irgendwie krank und erkältet und ich muss das alles so wuppen. Und dann habe ich komplett das Gefühl für Raum und Zeit verloren. Und deswegen weiß ich gar nicht, du warst jetzt gerade so, ja, kam gestern vor einer Woche raus und ich war so, wirklich? Hä? Was aber ist denn jetzt passiert?
Mir geht's aber ähnlich. Also ich versuche gerade mich so wieder zurück in den Alltag irgendwie zu steuern, weil das war so eine weirde Zeit, weil ich habe wirklich so den Oktober eigentlich nichts anderes gemacht als Space Marines malen, Videos schneiden, den einen oder anderen Podcast aufnehmen und dann halt zum Raccoon Rumble fahren jetzt so Anfang November. Und das waren jetzt so Oktober und der halbe November, das waren so anderthalb Monate, die haben sich von dem, was da passiert ist und wie viel Zeit ich da irgendwie so mit Sachen verbracht habe, haben die sich angefühlt wie so ein ganzes Jahr.
Ja.
Das war so ein vollwertiges Jahr irgendwie, weil so Raccoon Rumble auch ultra viele Eindrücke natürlich sind. Das ist so ein Wochenende, was einen so richtig reizüberflutet, glaube ich. Aber es ist geil. Also es ist jedes Jahr so die intensivste Zeit so mit der Spiel zusammen. Gut, da warst du jetzt nicht, aber die war ja auch noch zwei Wochen vor dem Raccoon Rumble. Und das waren sehr verrückte Wochen. Ja.
Das hat für mich war das wie so ein Staffelfinale, wo die Serie dann am Ende abgeschlossen ist. Ja. Weil für mich war es wirklich so diese Journey von wann habe ich, März oder Mai? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ich stelle mir gerade vor, wie du so beim Raccoon Rumble, wie bei der letzten Folge Scrubs von der 8. Staffel.
Da wollte ich gerade hin. Jetzt greif nicht vorweg. Da wollte ich gerade hin. Nicht zu schnell. Nicht so hastig, kleiner Hobbit. Okay. Da wollte ich gerade hin, weil ich habe diese Reise angefangen und es fing alles damit an, dass ich gesagt habe, ey, ich würde gerne in Old World rein, in die Hochelfen, und du gesagt hast, nee, spielt keiner, spiel mal 40k. Und dann habe ich mir ganz viele Ultramarines geholt oder Space Marines. Und dann war das immer so, jedes Spiel war Vorbereitung auf das Raccoon. Im Nachgang denke ich mir so, wieso eigentlich? So, als, ne, aber anderes Thema. Und dann bin ich halt auch zweimal auf so Eintäger gegangen, weil ich mir dachte, ich muss irgendwie diesen Turnierspirit reinkriegen und ich muss so viel üben und ich habe Listen die ganze Zeit umgestellt und die letzten Monate seitdem, also fast das gesamte Jahr, war so ein bisschen Raccoon Rumble. Du musst dich vorbereiten, du musst irgendwie umswitchen, du musst deine Liste anpassen. Und dann geht man dorthin und dann spielt man 6 Spiele und dann ist halt vorbei, dann ist halt rum. Und dann war es so, dann war ja auch groß mit so Konfetti-Kanonen und groß so Bühnen-Action. Yeah, Raccoon Rumble ist vorbei, Siegerehrung. Und dann seid ihr noch essen gegangen und ich habe mich noch mal hingelegt, weil ich war viel zu fertig. Ich musste noch mal pennen vor der Rückreise. Und dann bin ich aufgewacht im Hotelzimmer so und war so, Moment, du hast deine Schuhe vergessen. Es war so, ich hatte meine Schuhe an und meine Schuhe hatten halt nicht so eine geile Sohle und deswegen habe ich mir so geile Turnschuhe mitgenommen, die ich beim Spielen trage, damit ich, wenn ich da irgendwie über 3 Stunden oder es sind ja dann 6 Stunden, die du halt einfach an der Platte stehst, 2 Spiele lang oder davor waren es halt 3 Spiele, dass ich halt einfach einen guten Stand habe. Und deswegen habe ich das ausgetauscht und habe meine anderen Schuhe halt in eine Tüte gepackt und unter den Spieltisch und habe die da vergessen und war dann so, oh Gott, du hast deine Schuhe vergessen, die sind jetzt weg. Und dann habe ich mich von euch verabschiedet und Genie meinte noch, die räumen ja noch auf. Und das war eine Stunde, nachdem Raccoon fertig war. Mhm. Und dann bin ich da rein und da haben die so das Konfetti so, die haben aufgeräumt, die Tische weggeräumt. Da hat einer so, da haben so Leute irgendwie mit dem Besen das Konfetti so zusammen und du siehst halt, wie so nach einer abgetretenen Party, wie so aufgeräumt wird. Und es ist so ganz casual und ganz ruhig und die Leute suchen so ihr Zeug zusammen und ich nehme so meine Schuhe von dem Lost and Found Ding so, das sind meine Schuhe und dann hatte ich meine Schuhe in dieser Tüte in der Hand, hab mich so umgedreht und es war wirklich Scrubs, wie am Ende, wo der Hausmeister dann nochmal so durchwischt und alles einpackt und er steht so auf dem Parkplatz und ist so, das war halt so jetzt jahrelang mein Leben.
Das wäre so ein geiler Einspieler gewesen irgendwie für ein Video, wenn du dann so durch diesen leeren Gang oben bei dem beim Catering läufst und du so halluzinierst, dass deine ganzen Gegner und so und wir da so stehen. Und dann drehst du dich um und es ist halt keiner da. Ja. Du warst einfach nur deine Schuhe holen. Ja, genau. Das wäre so ein Peak-Sketch gewesen.
Das haben wir voll verpasst. Und mir fallen jetzt direkt so Dinge ein, wie zum Beispiel mein erster Spieler, der so sagt, und immer dran denken, ein bisschen besser ausscreenen, weil der hat halt seine Dev-Company.
Das wäre so geil, der hätte stehen würde, das sagt, ja.
Weil das erste Spiel, da hat er mir danach gesagt so, ey, das war ein richtig nice Spiel, hast du gut gespielt, aber das war der eine Fehler, hast du nicht gut ausgescreent und da bin ich mit meiner Dev-Company rein. Und ich war so, ja, da hast du recht, da habe ich ein bisschen geschlampt und gepennt. Und das wäre so nice, weil der so, immer schön Eye-Screen. Der andere so, ja, eigentlich spiele ich AOS, aber jetzt spiele ich Wotan. So, dass du dann so durchgehst.
Ja. Mann, das wäre geil.
Ja, genau. Oder der World-Eater-Spieler, irgendwie hatten wir im Spiel hatten wir so einen Moment, wo ich dachte, ey, ich renne jetzt mit meinem Blade Guard rein, so Blut für den Blutgott. Und er guckt mich so an, Blut für den Blutgott. Das wäre auch so was, wenn ich da so vorbeigeht und er einfach nur sagt, Blut für den Blutgott. Das wäre, ey, das ist eine verpasste Chance gewesen.
Aber welcher Song würde laufen? Weil bei Scrubs ist es ja Book of Love.
Ja.
Und das ist wirklich eine der, glaube ich, das ist eine der besten Szenen in Fernsehen jemals.
Ja. Und ich hab's direkt eine Akustik. Ich hoffe, es ist nicht mein Auto. War das mein Auto?
Willst du mal kurz gucken oder bist du am Parkplatz, ne?
Ich bin auf dem Parkplatz.
Ja.
Aber ich glaube, dann wird's ja mehrfach. Ich glaube, das war eine Hupe. Ja, weil sonst wäre so, wenn's brennt, dann brennt's. Oh Gott. Nee, wir machen jetzt weiter. Eine Slowdown-Akustik-Version. Vielleicht von
Creed.
Von Creed.
Ja, genau. Das war auch gerade, das wäre jetzt mein Gegenvorschlag gewesen, wenn du irgendwas anderes gesagt hättest. Aber hier von Higher oder von One Last Breath?
One Last Breath, weil das so der Klassiker ist, aber du darfst halt auch nicht das Original nehmen, weil das ist zu schnell.
Ja, ja, nee, es muss
brauchst so eine Slowdown. So
die Hochzeitsversion quasi.
Ja, genau, so Ukulele oder Akustik, genau.
Geil.
Merken wir uns fürs nächste Mal.
Ja.
Aber dann stand ich da mit meiner Tüte da in dieser riesigen Halle, die komplett leer war, außer die Leute, die da aufgeräumt haben. Und es so, dass die Party war rum. Und dieses Jahresprojekt war auf einmal rum. Und dann bin ich nach Hause gefahren und war so in meiner Familienrealität mit Kind und allem drum und dran. Und deswegen habe ich halt komplett Raum und Zeit verloren und bin jetzt so, okay.
Aber ich finde es so ein bisschen beruhigend, dass es alles allen so ein bisschen so geht. Also nicht jetzt nur quasi irgendwie uns bei Paintomancy, weil wir ja auch noch diesen Malmarathon quasi gemacht haben, wo ich noch mal mehr irgendwie abgedreht bin, weil ich wirklich einfach so wochenlang nichts mehr anderes gemacht habe, außer diese Space Marines anzumalen. Und das ist schon irgendwie, ich meine, das ist, also für viele wäre das ein, ist es, also für, klingt das jetzt so wie, ja, cool, das hast du einen Monat lang nur Hobby gemacht, ist doch geil. Aber wenn das so einen beruflichen Kontext hat, ist das nochmal was anderes. Also das ist natürlich ein geiles Privileg und ich find's richtig cool, dass ich das machen konnte und so. Und das hat auch Bock gemacht. Aber das ist auch irgendwie ein verrückter Headspace, wo man da reingeht. Also man ist in einem ganz komischen mentalen Zustand, weil so, es muss halt irgendwie fertig werden, so, weil, und ich konnte jetzt diesmal auch wirklich nicht sagen, irgendwie, na, ich lasse es jetzt nur Battle Ready und dann komme ich irgendwie rein, so, sondern ich war so, okay, ich muss das jetzt mal wirklich dann hinkriegen, ein Displayboard mit den Modellen, dass die wirklich fertig sind, dass die geile Bases haben und alles. Und ich habe ja mehrere Sessions gemacht, wo ich irgendwie 15, 16 Stunden am Stück gemalt habe und man dreht ein bisschen ab, man wird ein bisschen verrückt. So.
Ja.
Also es ist so, ich musste erstmal mich wieder reinfinden beim Raccoon Rumble, überhaupt so soziale Interaktionen außerhalb vom Studio zu haben, weil man so irgendwie fokussiert diesen Monat lang da drin war, Das war schon irgendwie eine verrückte Erfahrung. Ich glaube, so intensiv hatte ich das tatsächlich noch nie. Weil sonst hatte ich immer nur so dieses, ich habe jetzt noch eine Woche bis zum Turnier und ich knall jetzt irgendwie halt eine Armee in einer Woche durch. Hatte dann aber auch nie quasi so dieses richtige Ergebnis, dass ich dann wirklich zufrieden war. Aber dann war es auch nach einer Woche halt rum. Und so eine Woche, glaube ich, die steckt man dann ganz gut so weg und dann ist man ein paar Tage im Arsch und dann ist alles wieder normal. Aber wenn dann wirklich so anderthalb Monate, dass das komplette Thema ist, das ist ganz komisch, wenn das dann rum ist irgendwie.
Ja, ja. Das ist wirklich so ein Projekt abgeschlossen. Ja. Aber so ein riesiges Projekt abgeschlossen. Ja. Und man weiß halt so schnell kommt das halt auch nicht mehr wieder. Mhm. Also klar, es gibt wieder ein Raccoon Rumble. Das ist, glaube ich, so offiziell auch schon. Ja. Und, es gibt schon ein Datum. Ich wäre gerne dabei, aber es ist halt so, dass Anni wieder arbeiten geht und die ist dann halt als Lehrerin an Ferien gebunden und da sind halt gerade keine Ferien. Das heißt, es wird noch mal krasser vom Organisationsaufwand. Sie hat aber auch schon gesagt, was kriegen wir irgendwie hin, weil ich schon sehr, sehr Bock habe und ich auch festgestellt habe, so kurz danach dachte ich mir, okay, willst du überhaupt 40k Competitive noch spielen? Weil es gibt so ein paar Sachen, gehen wir jetzt nicht in die Tiefe, wo ich persönlich für mich gedacht habe, so, bist du da der Typ für? Hast du da Bock drauf, das weiter irgendwie anzugehen oder zu machen? Wo siehst du dich eigentlich so im Hobby? Ja. Und dann bin ich nach Hause und dann habe ich jetzt in den letzten Tagen meine Victrix-Garde irgendwie bemalt und gebaut und bin da gerade voll dran und denk mir aber schon so, okay, die willst du spielen. Und du hast schon ganz genau im Kopf, wie du die spielen willst. Das willst du ausprobieren. Okay, die und die Aufstellung, dort und dort. Dann kannst du das und das machen. Funktioniert das überhaupt? Also ich bin schon wieder in so einem Ausprobierlaune, wo ich sage, ich habe jetzt Bock zu zocken. Und ich habe auch wieder Bock, irgendwie mal auf einen Eintäger zu gehen. Oder jetzt ist ja bald leider an einem Wochenende, wo ich nicht im Umfeld bin, ich glaube in Bettburg, das Zweitäger.
Ah ja, stimmt. Genau. Ach stimmt, da wollte ich auch hin eigentlich.
Genau, weil da dachte ich mir, machst du das? Aber dann kommt halt ein Geburtstag dazwischen, dass ich da halt nicht hingehen. Und bin aber schon so in dieser Laune von, okay, ich habe Bock zu zocken und ich will irgendwie weiter dranbleiben, nichtsdestotrotz. Und deswegen glaube ich, dieses Jahr 2026 werde ich bestimmt mal wieder auf Turniere gehen, ja.
Ja. Genau. Ich glaube, man muss es auch so ein bisschen locker sehen. Also man darf nicht so ein festes Ergebnis erwarten. Wenn man sieht es ja auch beim Raccoon Rumble, da sind dann halt auch starke Spieler, die dann trotzdem halt nur bei einem 4-2 oder so landen. Also was heißt nur, das ist halt trotzdem gut so, ne? Ich meine, du hast halt über die Hälfte der Spiele gewonnen. Aber ich glaube, keiner von den in Anführungsstrichen Pros so ist zufrieden jetzt mit einem 4-2 so bei einem 6-Spiele-Turnier. Ich glaube, da ist dann schon der Wunsch auf ein 5-1 oder das oder halt den Sieg so oder die Vorstellung irgendwie da. Und ich glaube, ab da wird es frustrierend. Und das Witzige irgendwie ist, ich bin ja jetzt 5-1 gegangen und den 15. Platz gemacht. Und das Verrückte daran ist, dass ich ja bei dem Turnier gar keinen kompetitiven Anspruch hatte. Mhm. Also ich habe mir diese Liste zusammengeballert und habe halt gesagt so, ich will halt 3 Redemptor spielen und will 2-mal Deathwing Knights und einen Lion spielen so. Die drei Redemptor, die kamen so ein bisschen von einer Idee von dem Arthur von Zugzwang rein. Und die Deathwing Knights und der Lion waren für mich halt so gesetzt einfach für die Optik. Und Azrael, aber der ist ja sowieso ein Autor bei Dark Angels. Und dann stand ich da halt so und war so, ja, ey, ich keine Ahnung, ich spiele das einfach. Ich habe mir überhaupt keine Gedanken um die Layouts gemacht. Es war noch immer so, wenn du geschrieben hast und war so, na, wie ist denn das hier bei Layout 3? Kann man da hier sich da einstellen und so? Und wie machen wir das mit einem Transporter? Und ich war so, keine Ahnung, ist mir egal.
Und weißt du, was das Witzige ist? Ich war dann irgendwann an einem Punkt bei Raccoon, da wusste ich gar nicht mehr, was spielen wir gerade, auf welcher Map spielen wir und was. Es gab einen Moment, da erzähle ich dann gleich drüber. Genau, ja.
Und hab dann halt einfach gesagt, scheiß drauf, ich spiele das da einfach so. Und dann kommt halt irgendwie dieses 5-1 rein, weil ich habe das Gefühl, wenn man das so overanalyzt, es ist halt Warhammer. Also es ist kein gutes, kompetitives Spiel, wenn wir ehrlich sind. Es macht Bock, so, und ich finde es macht auch Bock, Competitive zu spielen. Ich finde es geil, irgendwie so, da hinten steht jetzt mein Best in Faction Dark Angels und sowas. Das finde ich auch geil, irgendwie gewonnen zu haben und so. Und es gibt Skill Expressions, aber am Ende des Tages, du denkst so lange über eine Liste nach und text irgendwie für irgendwelche Meta-Sachen oder so, und dann spielst du halt einfach nicht dagegen. Ja. Weil es einfach Warhammer ist und halt vielleicht, ja, sagen wir mal, maximal 50% der Spieler picken ihre Armee, weil die gerade Meta ist. Wahrscheinlich sogar noch weniger, wahrscheinlich eher irgendwie 20%. Sondern es ist viel mehr halt Identifikation und die Leute spielen halt ihre Faction so, ne? Wir hatten ja das Ding, das wir vorher geguckt haben und gesehen haben, es sind super viele World Eaters und Empress Children Spieler da. Und ich dachte so, war ja irgendwie random geil, weil ich so viel minus ein Damage habe mit den Deathwing Knights und den Redemptern. Am Ende habe ich nicht einmal gegen World Eaters oder Emperor's Children gespielt. Und ich glaube, World Eaters und Emperor's Children zusammen, wenn man beide zusammennimmt, war das die am meist vertretenste Faction quasi. Also die beiden zusammen. Trotzdem habe ich nicht einmal dagegen gespielt, weil es einfach Warhammer ist und anders als jetzt, ich bin jetzt gerade, steige ich ja wieder ins One Piece TCG ein, und da haben wir gerade so eine Triangle-Meta mit drei S-Tier-Decks quasi, also quasi drei richtig starken Decks. Und da kannst du halt wirklich beim Turnier damit rechnen, dass du größtenteils gegen diese drei Decks spielst und kannst dich darauf vorbereiten. Das ist bei Warhammer, finde ich, viel, viel schwieriger und viel mehr random. Und deswegen ist es am Ende, glaube ich, so, mach einfach das, worauf du Bock hast. Scheiß ein bisschen auf die Meta.
Und ich glaube, so tief, wie ich da reingehe, umso mehr merke ich so, okay, das und das Matchup, aber dann kommt's halt auch das Layout drauf an, dann gibt's halt irgendwie Layouts, wo das halt super gut funktioniert, dann gibt's halt Layouts, wo du halt einfach reinscheißt und so weiter und so fort. Das sind so viele Faktoren, dass es dann gar nicht mehr so darum geht, so was ist denn hier drin? So.
Am Ende kommt es eigentlich nur darauf an, dass man halt so ein bisschen smart schummeln kann und mal da einen Würfel mehr reinnimmt und da mal einen Zoll zu viel bewegt. Und dann läuft das Ding.
Ich habe ja in der letzten Folge darüber geredet, dass mein Ziel war ja gar nicht zu gewinnen, sondern ich hatte einfach.
Sondern nicht beim Schummeln erwischt zu werden.
Ich hatte einfach nur Schiss, da gegen salty Leute oder so Leute, die so reinschwitzen und unangenehm an der Platte sind, reinzuperren. Das war so meine Angst, die aber auch nicht unbegründet war, weil ich diese Erfahrung einfach schon gemacht habe bei den Eintägern und hatte halt da einfach gar keinen Bock. Und ich habe auch gemerkt, was für ein Stress das für mich war, dieses Pairing immer zu sehen, den Namen, den du nicht kennst und dir denkst, oh, bitte lass es jetzt nicht so ein Typ sein. Und das hatte ich wirklich in allen fünf Spielen. Beim letzten Spiel war es halt einfach Lucky gegen Selim. Das war einfach so. Da bin ich auch aufgesprungen und war so, ja! Und alle drehen sich so um und sind so, hat er das Spiel jetzt schon gewonnen? Weil, was ist mit ihm los? Und ich war so, yeah!
Naja, du hast das Spiel quasi schon gewonnen, weil Selim hat einen Hammerfall-Bunker gespielt.
Also. Ja, das war witzig. Das war einfach der perfekte Abschluss. Aber davor hatte ich so ein bisschen Schiss.
Ja.
Und bin da halt auch, deswegen habe ich mir so viele Gedanken gemacht, weil ich gemerkt habe, ganz oft habe ich mich an der Platte runterbuttern lassen, weil jemand mit mehr Erfahrung so mich dominiert hat von wegen, er macht es jetzt so und ich war so, ja, aber so. Und ich wollte halt derjenige sein, der da sich behaupten kann, der sagen kann, so, nee, Moment, das so und so und so. Deswegen war ich so super tief da drin und habe mir auch schon auch mit dem in die Zeit gehen.
Ja.
Deswegen habe ich mir so viele Gedanken gemacht und habe auch so Sachen gefragt wie, ey, Ruben, kann ich mich da hinstellen? Wie mache ich's, damit ich da keine Zeit verliere, damit ich ja nicht in Zeit gehe?
Ja.
Bin in sechs Spielen nicht in Zeit gegangen. Es war eher so, dass ich immer mal so meinem Mitspieler gesagt habe, ey, pass mal ein bisschen auf, hier noch 10 Minuten, es wird knapp. Das hat einfach super funktioniert. Also das waren so meine Ängste, die unbegründet waren, weil ich jetzt sagen kann, ich habe 6 Spiele gespielt, ich hatte 6-mal super viel Spaß gehabt und es waren 6-mal echt entspannte Dudes. Also ich hatte riesen Schwein gehabt. Das waren 6-mal wirklich Leute, mit denen man gerne Warhammer spielt und wo ich auch weiß, so wenn ich die irgendwie mal irgendwo nochmal treffe auf einem Eintäger oder sonst wo, dann weiß ich einfach, ey, das wird ein gutes Spiel.
Ja.
Genau. Und da muss ich auch sagen, das waren die 3 Spiele, die ich verloren habe, waren genauso gut wie die 3 Spiele, die ich gewonnen habe.
Ja.
Das war einfach so mein Riesenglück beim Raccoon. Genau.
Ja, geil. Ich würde sagen, dann lass uns mal das Competitive-Thema so ein bisschen abschließen.
Ja,
Weil ich glaube, viele Leute verstehen so ein bisschen auch Bahnhof. Ich würde sagen, wir gehen mal noch mal kurz jetzt rein.
Aber Verzeihung, ein was muss ich noch sagen. Es kamen ein paar Leute, die vielleicht jetzt auch gerade zuhören, die gesagt haben, hey, wir hören den Podcast.
Ja.
Genau. Einer hat mir gesagt, ich sehe immer fertig aus.
Aber heute vielleicht ein bisschen weniger, weil wir nehmen heute ja ziemlich früh auf für Adeptus Geilmann.
Ich bin super im Eimer. Ich habe ihm auch gesagt, hey, ich habe ein Kind, das noch sehr jung ist. Ich kann nicht anders als so. Und ich habe auch gegen jemanden gespielt, der hat auch gesagt, ey, ich höre deinen Podcast. Und dann haben wir so gespielt und dann gab es so einen Moment, da habe ich seinen Dämonenprinz im Beschuss erschossen. Und kurz bevor ich ihn erschieße, war ich so, wenn ich jetzt einen Korndämon erschieße, wer, shame on me oder shame on Dämonenprinz? Weil wegen Lore-mäßig muss er jetzt Und er hatte gesagt, wenn der nicht im Nahkampf stirbt, ist Shame on the Mondprinz. Mhm. Und dann weißt du, ah, okay, nochmal lore-mäßig was dazugelernt. Deswegen so ein bisschen Lore war auch mit dabei. Oh, okay. Viel Spaß und zwar war nice, hab Bock. Gut, jetzt aber wirklich
weiter. Ja, genau. Ich würde sagen, wir gehen dann mal kurz ein bisschen, schmeißen mal unsere Wahrsagerkugel an.
Und okay.
Gehen so ein bisschen in die Zukunft von Adeptus Geilmann, was so ein bisschen auf euch zukommt. Und wir haben ein, zwei Ideen. Und danach gehen wir dann auf jeden Fall in das Crusade-Thema rein, würde ich sagen. Ja. Zukunftsmäßig. Also wir sind jetzt wieder am Start. Das heißt, wir versuchen jetzt uns wieder in den Rhythmus einzupendeln. Wir nehmen jetzt heute noch mal ein bisschen Dawn of Fire auf. Ich muss mal gucken. Ich will jetzt die Folge möglichst schnell raushauen. Ich denke mal, ich würde die einfach morgen rausschießen, dass was passiert auf dem Kanal, dass die Leute wissen, dass wir noch leben. Und dann geht's Dienstag weiter mit Dawn of Fire. Und wir versuchen dann auf lange Sicht wieder auf Dienstag und Sonntag zu kommen, quasi mit diesem Doppel-Upload. Wir haben auch schon eine Warhammer History-Folge vorproduziert. Mhm. Da geht's um die Tyranniden. Die muss ich nur noch schneiden, weil die History-Folgen sind immer ein bisschen schnittaufwendiger.
Genau.
Eine haben wir noch in Planung.
Genau.
Und da versuchen wir jetzt, ich will noch nicht versprechen, dass wir nächste Woche schon wieder bei zwei Uploads sind, aber da versuchen wir jetzt wieder hinzukommen über die nächsten Wochen. Und wir wollen einen Adventskalender machen.
Oh ja, genau.
Weil ich habe das schon so oft gesehen bei irgendwie anderen Content-Creator, bei Podcasts, bei YouTube-Kanälen, habe mir gedacht, das wäre doch richtig geil, um das Ding ein bisschen hier auch zu kickstarten, weil wir haben es ja jetzt so ein bisschen locker gemacht die letzten Monate, aber wir wollen ein bisschen hier reinkommitten.
Wir wollen wirklich reingehen, gucken, ja.
Was hier geht mit dem Kanal, was man machen kann.
Mhm.
Salim braucht einen Job, also abonniert den Kanal. und deswegen wollen wir den Adventskalender so ein bisschen nutzen, um da so ein bisschen den Kanal zu kickstarten, dass da richtig was abgeht und dann hoffentlich dieses Momentum so ein bisschen nutzen. Und da wollen wir mal eure Meinung hören.
Mhm.
Was würdet ihr denn gerne sehen in so einem Adventskalender-Format?
Genau.
Also das Ding ist, wir wollen einfach jeden Tag ein Video machen. Die kurz. Werden dann halt relativ kurz,
ja.
Also so um die 5 Minuten rum so. Ja, ich glaube, ich habe auch drüber nachgedacht, ob man das als Short-Content macht oder als normales Video. Ich glaube, es ist tatsächlich aktuell ein bisschen besser, das als normales Video zu machen und vielleicht irgendwie eine Minute Short irgendwie rauszukarten oder so.
Mhm.
Aber das besprechen wir mal noch so. Aber auf jeden Fall ja. So einfach jeden Tag irgendwas zwischen 2 und 5, 6 Minuten. Was wären Themen, die euch interessieren?
Genau.
Wir haben schon so ein bisschen so Warhammer-Momente von unseren Freunden.
Genau, das haben wir schon, so Talking Heads-mäßig.
Aber dann gibt's natürlich noch jede Menge andere
ja.
Folgen. So, ich denke mal, das Türchen 24 will ich jetzt noch nicht spoilern, aber man kann sich vielleicht denken, was sich da anbieten würde.
Ich habe auch Tür 1, also es sind schon ein paar Türen, sind ja. Schon so ein bisschen gesetzt, da habe ich mir Gedanken gemacht. Das mit Inhalten zu füllen, was ich aber auch gemerkt habe, so bei Brainstorming, was ich persönlich nicht will, und da sind wir uns, glaube ich, einig, ist jetzt, wir wollen jetzt nicht irgendwie das große Duell Abaddon gegen Sigismund, weil das Video gibt es auf verschiedensten Sprachen in Deutschland 20.000 Mal auf YouTube irgendwie zu hören und zu sehen. Und dann am Ende würden wir einfach nur eine Weihnachtsklappe vorne ran und hinten ran machen, die sich öffnet. Ja. Und dann kommt einfach nur so ein bisschen Lore. Es soll natürlich Lore sein. Wir bleiben unserem Thema Geilmann treu. Aber ich suche immer so ein bisschen, dass es sich so ein bisschen specialiger anfühlt.
Ja.
Dass wir so ein bisschen vielleicht ins Kleinteiligere gehen. Oder was ich halt super schön finde, und das werden wir auf jeden Fall machen, dass wir mit dem Mikrofon rumgehen und uns im Freundeskreis die Leute ranziehen, die sagen, hey, dein Warhammer-Lore-Moment.
Ja.
Und das wird halt einfach auch eine Tür sein. Genau. Ja. Deswegen, falls ihr irgendwie coole Ideen habt oder irgendwie Anregungen, dann haut die auf jeden Fall raus. Wir sind dafür alles dankbar und vielleicht ist eure Idee so das Sprungbrett zu neuen Ideen und da haben wir einfach Bock zu lesen, was ihr so zu sagen habt.
Ja. Und schreibt doch gerne mal Feedback, wie euch jetzt aktuell so das hier dieses Main-Podcast-Format gefällt. Wollt ihr das gerne weitersehen, so als Anker? Wie findet ihr die Dawn of Fire-Reihe? Weil wir nähern uns ja wir besprechen heute
Band 5.
Mhm. Das heißt, wir haben dann noch 4 übrig. Das heißt, wir sind schon über die Halbzeit dann quasi hinaus. Und dass wir da mal so ein bisschen perspektivisch gucken, was machen wir eigentlich, wenn das Ding durch ist? Gehen wir dann in Heresy rein? Gehen wir dann in andere Bücher rein? Machen wir weiter so ein Buch-Review-Format? Oder machen wir das einfach mit im Main-Podcast und konzentrieren uns sonst mehr auf so klassischere Lore-Videos, wo wir irgendwie Zusammenhänge in 20, 30 Minuten erklären. Und dann gibt's noch den Podcast oder so. Also lasst da auch mal gerne Feedback da, was ihr gerne so sehen würdet. Vielleicht auch, was es irgendwie im deutschen Raum vielleicht noch nicht so gibt. Mhm. Also zum Beispiel Warhammer History wurde ja auch so ein bisschen gelobt, als das auch so ein bisschen so ein Novum quasi für das deutsche Ding. Dinge so auf diese redaktionelle Weise irgendwie aufzubereiten und es weniger so als man erzählt jetzt eine Begebenheit aus der Lore nach, sondern nimmt das auch so ein bisschen mit diesem Gesamtkontext von GW und so zusammen. Mhm. Also ja, lasst uns da super gerne mal Feedback in den Kommentaren da.
Und was wir vielleicht auch so ein bisschen, ja, in Zukunft, da reden wir jetzt nicht von in den nächsten 3 Wochen oder 4, aber das, was ich immer wieder bei Ruhm so anpitche, ist halt Crusade, dass wir halt wirklich in die Crusade-Richtung gehen. Wir haben es ja auch nochmal besprochen, wir werden heute auch nochmal ein bisschen drüber reden, dass wir schon, oder dass ich gerade so Bock habe mit den Releases, die anstehen, dass wir da so ein bisschen einen Weg finden, wirklich coole Crusade-Battle-Reports zu machen. Ja. Aber da geht's halt wirklich viel um, also die Vorstellung, die wir aufbauen, ist halt viel, dass es wirklich filmisch wird, dass es wirklich cool wird. Mhm. Und da haben wir große, große Ideen und hoffen, dass wir die da irgendwie mal umsetzen und vielleicht auch mal im kleinteiligeren anfangen auszuprobieren. Aber das soll schon ein Ding sein, ja.
Das werden wir auf jeden Fall, also erstmal müssen wir, glaube ich, sagen, das wird mal erstmal ein ganz, ganz kleiner Test quasi.
Ja.
Dann soll sich das langsam so ein bisschen.
Und wie gesagt, das ist jetzt nicht so, darauf stürzen wir uns jetzt nicht im Main, sondern das ist halt irgendwie so eine Herzensangelegenheit. Aber wir haben halt so unsere Steckenpferdchen und die wollen wir halt auch weiter antreiben. Genau, ich glaube, das können wir soweit
sagen. So viel zu diesem ganzen Orga-Zukunftsthema, ne?
Ja.
Ja, dann. Jetzt willst du über die Crusade erzählen, nach all der Zeit. Fast ein Monat her.
Ja, es ist fast ein Monat her. Es
ist sogar wahrscheinlich ein Monat her.
Und jetzt war das Raccoon dazwischen. Genau, da war das Raccoon dazwischen. Ich weiß schon gar nicht mehr, also ich musste jetzt auch auf dem Weg her auch so überlegen, okay, was war eigentlich passiert? Weil ich bin halt so fokussiert gewesen auf dieses Competitive-Ding, dass ich gar nicht mehr so in dieser Crusade, also in diesem Crusade-Modus war. Bin aber jetzt auch zurück und weiß, auch wenn die Victrix gerade bemalt ist, male ich auch direkt wieder weiter an den Tyranniden, weil die Crusade soll auch weitergehen. Genau. Wo soll ich auch anfangen? Was soll ich? Gib mir einen Push.
Ich glaube, in die Richtung. Wir haben noch gar nicht so richtig darüber gesprochen, was so euer Thema ist, ne? Also ich glaube, wir haben mal angerissen, es sind Tyranniden und Inquisitionen. Aber
okay, also wir fangen mal
so um diesen ersten Spieltag.
Genau. Also ich
seitdem habt ihr nicht nochmal crusaded, ne?
Nee, weil wir sind halt beide Väter und als Väter muss man halt immer gucken und dann hat man immer mal so, bei mir war es jetzt Raccoon, bei meinem Kumpel war es jetzt gerade so ein allgemeines Hobby-Durchhängerchen, wo er gesagt hat, boah, gerade so mit Arbeit und allem drum und dran bin ich jetzt gerade nicht so ganz hyped dabei. Das muss man bei einer Crusade, glaube ich, immer mit einplanen. Er hat schon Crusade-Erfahrung aus der 9. Edition und hat halt übelst Bock, das jetzt wieder zu machen. Und ich wollte da mal reindippen, weil wir haben ja schon mal darüber geredet, dass ich immer das Gefühl habe, dass ich da was misse. Mhm. Also was unser Hobby, irgendwie ein Teil unseres Hobbys ist ja dieses Crusade-Spielen. Ja. Und es ist immer so, wenn du einen Codex aufmachst, sind das immer die Seiten, die du komplett ignorierst, die komplett weg sind. Und auch bei einem Regelbuch ist dann so, ja, jetzt kommen die Crusade-Regeln, ja, okay, dann machst du das Regelbuch halt zu, weil interessiert halt niemanden. Und
ich habe auch das Gefühl, dass es relativ wenig im Content-Space passiert. Ne? Also es gibt, glaube ich, wenig Content auch, der sich so wirklich stark damit auseinandersetzt.
Und ich glaube, das, was ich immer gehört habe für Leute, die das machen, auch so auf YouTube-Kanälen, die haben gesagt, das ist der best way to play Warhammer. So. Und da ist man natürlich dann irgendwie ein bisschen neugierig drauf. Und was ich jetzt festgestellt habe, jetzt wo ich das Ganze angefangen habe, ich glaube, ein ganz großes Problem ist bei Crusade, es ist so viel aufwendiger in der Vorbereitung als 40k-Zocken.
Ja.
Das muss man ganz einfach sagen. Also wir haben ja schon ein Hobby mit einer großen Einstiegshürde. Das ist eine finanzielle Einstiegshürde, das ist eine Einstiegshürde von, das fängt ja damit an, so wie baue ich die Figuren zusammen, wie bastel ich das, wie bemale ich das. Also du hast ja immer so Hürden, die du durchlaufen musst, bis du endlich mal in diesem 40k, in diesem Warhammer-Hobby drin bist. So.
Ja.
das ist ja schon mal ein riesen Aufwand. Und dann kommst du zum Spielen und dann hast du eine Combat Patrol, dann hast du irgendwie deine 2000 Punkte und dann bist du schnell in diesem, ich spiele hobbymäßig im Hobbyraum so Competitive Warhammer oder ich gehe tatsächlich auf Turniere. Aber dieses, ich mach Crusade, das ist irgendwie, bin ich ein bisschen irritiert.
Alles okay? Alles gut, okay. Ich muss nur kurz eine Versandbenachrichtigung checken.
Ach so, okay. genau. Und Crusade ist einfach noch 5 Schritte mehr in der Vorbereitung. Und ich glaube, daran scheitert's. Und ich glaube, das kann auch viele einfach dann auch an dem Punkt brechen. Weil man sagen muss, natürlich hast du bei einer Crusade so ein bisschen den Grundspirit von, die Geschichte steht im Vordergrund. Es geht nicht darum, irgendwie 3 Victrix Honor Guards hinzustellen, um irgendwie competitive am Start zu sein, sondern es geht darum, irgendwie, dein Captain hat im besten Fall irgendwie einen Namen und irgendwie eine Story und du lässt deine Fantasie spielen. Und es geht halt eher so in so eine Rollenspielrichtung, weil halt auch deine Einheiten irgendwie Erfahrungspunkte sammeln und leveln und all diese Dinge. Aber all das muss halt vorbereitet sein. Du musst dir überlegen, mit welchen Einheiten möchte ich spielen? Und zwar die gesamte Crusade. Wir haben jetzt gesagt, wir machen mal so 5, 6 Spiele, 7 Spiele, wenn wir irgendwie Bock haben. Aber es ist wirklich sehr klein. Also wir haben uns einen engen Rahmen gesetzt. Du kannst natürlich aber auch eine Crusade über ein Jahr hinweg immer wieder spielen. Ähnlich wie so eine D&D-Session. Und dann musst du dir überlegen, okay, du bist erstmal gebunden an der Liste, die du hast. Welche Einheiten möchtest du leveln? Welche Einheiten möchtest du machen? Wie sollen die aussehen? Was ist so die Hintergrundstory? Da bist du schon an so einer Hürde von. Und dann musst du halt Crusade-Blätter für die anlegen, wo du halt alles auflistest. Mhm. Bei uns ist das eine Excel-Tabelle. Und dann sitzt du halt erstmal da und füllst so eine Excel-Tabelle. Mit den Units, mit den Namen, mit den ganzen Sachen und dann kannst du noch das mit beifügen und dann kommen wir halt zu diesem, das was du aus der 9. auch so ein bisschen vermisst, dass du so Relics verteilen kannst und so Gegenstände, spezielle Gegenstände verteilen kannst, das hast du bei Crusade tatsächlich, dass du halt den, die halt wirklich so charakterisieren kannst, aber das muss alles vorbereitet sein, also ehe du Würfel rollst, ehe du rangehst, hast du diesen Aufwand. Und dann, wenn du den Aufwand gedeckelt hast, kommt halt, ja, was ist denn eigentlich die Story? Mhm. Und das ist halt so das, das Riesenproblem in Anführungszeichen.
Und dann das ja auch noch auf dem Tisch darzustellen.
Und also dann genau.
Ist es ja auch noch mal so geländeaufwendiger.
Genau.
Weil man kann natürlich jetzt auch einfach das Standard-Layout hinstellen oder so. Oder halt einfach sagen, wir packen ein paar Ruinen hin und dann kann man auch crusaden. Aber ich glaube, wenn man so viele Jahre das Hobby gemacht hat, irgendwie auch so ein bisschen so ein Anspruch. Also ich kenne das zumindest so von mir, dass wenn ich jetzt so überlegen würde, wenn ich jetzt so eine Crusade-Kampagne machen würde, dann hätte ich irgendwie auch den Anspruch, dass dann die Szenarien auf den Platten halt auch immer akkurat sind, so, ne, dass man dann halt so, wenn man, sagen wir mal, es geht jetzt darum, irgendwie einen Reaktor zu stürmen, dass der dann halt auch da steht.
Oh,
dass man
da jetzt nicht nur
irgendwie eine Kaffeedose hinstellt
und auf jeden Fall
ein paar Ruinen drumherum, sondern.
Und da kommen wir dann auch gleich zu, wenn wir dann ins Eingemachte gehen. Das ist ein ganz riesengroßer Faktor. Und da habe ich auch mit dem Pingo-Tobi von Paintomancy, habe ich mich auf dem Raccoon darüber unterhalten, der hat AOS gespielt und da siehst du halt die Platten. Die AOS-Platten sind super fantasievoll, alle sehen anders aus, alle sind irgendwie krass und dann hast du halt 40k L-Ruinen, wo du dir denkst, okay, das kann halt, ist halt ein Stück Padwe in L-Form, die da, das ist, fürs Auge ist es absolut gar nichts. Es ist aber auch im Competitive scheißegal, weil du guckst ja nur nach deinen Winkeln und da ist es völlig egal, wie das aussieht und du blendest halt auch das Terrain komplett aus, finde ich, beim Competitive-Spielen. Das muss bei einer Crusade gegeben sein. Also, wenn du eine Crusade hast, dann musst du dich verabschieden von gespiegeltem Aufstellen. Du musst dich verabschieden von, da ist jede Sichtlinie, egal wo du am Tisch stehst, gleich. Das muss weg aus deinem Kopf, sondern da baust du eine Stadt. Da baust du irgendwie eine Höhle. Da baust du halt all diese verrückten Sachen und dann sieht das richtig geil aus und dann macht das nochmal anders Bock. Aber natürlich musst du dann halt damit leben, dass du in Situationen steckst, wo du denkst, okay, es ist gerade ein bisschen unfair, meine Einheit ist da gerade im Offenen zum Beispiel. Also damit musst du leben, aber dafür kriegst du halt auch was und zwar geiles Gelände. Und ich glaube, wenn wir das mal starten, dann wollen wir ja auch genau das. Wir wollen keine L-Ruinen, wir wollen nicht competitive, sondern wir wollen Szenarien erschaffen. Und darum geht's so ein bisschen bei Crusade. Gut, jetzt habe ich viel, viel davor rede. Ich habe das dann alles eingepackt. Kevin hat mir halt geholfen.
Aber noch kurz dazu. Ich glaube auch bei diesem ganzen Unit-Thema und so.
Ja.
Ich glaube, was man machen muss bei einer Crusade wahrscheinlich, damit es allen Spaß macht, ist halt auf der einen Seite halt total unsalzig an das Thema rangehen und sagen,
Auf jeden Fall, ist für mich
völlig okay, wenn jetzt irgendwie alle meine Units draufgehen. Man darf aber natürlich jetzt auch bei der Liste dann nicht sagen, okay, dann spiele ich jetzt irgendwie, dann spiele ich jetzt die 18 Vectrix Guard so in Ultra Marines. Weil dann ist es, glaube ich, sehr schnell anfangen. Also ich glaube, man sollte dann auch eine so ein bisschen ausbalancierte Liste spielen, dass man sagt, wenn man jetzt so eine Wildtricks-Card hat, dann nimmt man halt so diese eine, die so das Centerpiece ist und baut es dann drumherum ein bisschen
wie
so
eine
Space Marine Company auf. Dann werden die Spiele halt natürlich nicht ausgeglichen sein, aber man, also niemand darf dann da hingehen und so gute Starter Sheet X einfach dreimal spammen.
Da komme ich nämlich dazu, weil das ist so ein bisschen bei Imperial Agents so ein bisschen das Ding gegen Tyranniden. Gerade weil wir angefangen haben mit Boarding Action und dann hast du halt Tyranniden, die im Nahkampf halt die komplett wegfetzen. Also das ist dann schwierig, dass wir vorher uns abgesprochen haben. Wir haben auch da so ein bisschen die Boarding Action Regeln gebogen, damit halt irgendwie das ausgeglichen ist. Und auch in den Zukunftsspielen ist es halt so, wir haben uns auf 1000 Punkte geeinigt. Und wenn ich dann auf meine Tyranniden gucke, ist es so, ich habe halt den Leviathan-Anteil und ich habe halt die Christmas-Box. Ja. Und wenn ich mir das zusammenschreibe, ist da halt bei 1000 Punkte Non-Emissary drin gegen Imperial Agents.
Ja.
Dann bist du schnell an dem Punkt, wo ich dann halt auch einen Kevin gefragt habe, Kevin, kriegst du den Tod? Weil es ist ja super sinnlos, wenn ich da ein Modell hinstelle, der da halt einfach njom, njom, njom da einmal durch sein, weil dann entsteht weder eine Geschichte, noch hat er Spaß. Da ist dann wirklich, wo er dann überlegt hat, okay, ich nehme die Deathwatch-Einheit mit den Hämmern rein und wir rechnen das mal durch. Und ich habe mir auch was überlegt dazu, um halt ihm das so ein bisschen zu erleichtern. Da liegt's aber nicht daran, dass ich ihn irgendwie ärgern möchte, sondern weil ich habe halt sonst kein Modell. Und es passt halt gut in die Geschichte. Also das ist so ein bisschen das Ding, wo du genau richtig sagst, muss man viel miteinander reden, viel absprechen und man muss aus dem Kopf kriegen, ich muss als Gewinner da rausgehen.
Besonders, dass man dann auch, glaube ich, im Spiel halt so ein bisschen mehr Roleplay-mäßig spielt. Also dass du dann halt nicht, man will jetzt nicht seine Secondaries maxen quasi, und dass man so ist, okay, jetzt move-block ich hier mit den Scouts irgendwie deine ganze Armee, um dann halt irgendwie in der Mitte das zu machen, da das zu machen, stell mich da quasi hinter die Wand und so, sondern dass man dann auch, sagen wir mal, wenn man jetzt Space Marines spielt, die auch ein bisschen Space Marine-mäßig spielt, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt hier meine Honor Guard, meine Thermis habe, die wollen halt in die Mitte rein, die wollen sich da hinstellen, wollen quasi die Position halten und so. Und ich glaube, das muss ja so ein bisschen halt auch, muss man so ein bisschen embracen.
Genau.
Eigentlich quasi, man muss 40k spielen wie Bobo.
Ja, deswegen sage ich ja, man muss es so ein bisschen so, und man muss halt auch
kurz irgendwie dazu erklären, Bobo ist halt so quasi, der spielt halt gerne so für seinen Moment. Also wenn der hat jetzt Salamanders gespielt auf dem Rock and Rumble, dann hat er Vulkan mit 10 Infernus Marines und so, und für ihn ist dann der größte Moment halt, wenn Vulkan mit den Infernus Marines irgendwas wegballert. Scheißegal, ob das fürs Spiel sinnvoll ist oder nicht, der will einfach sehen, wie die Flammenwerfer Sachen machen so. Und ich glaube, das muss man halt einfach embracen.
Ja, genau. Also du musst halt so, du musst von dem Gedanken wegkommen, der Gewinner dieser Kampagne sein zu müssen, sondern es ist, ich finde, es hat so ganz viele, vom Spirit her so ganz viele Parallelen zu einem D&D, weil ich jetzt auch mit meinem Neffen drüber telefoniert habe, der fängt jetzt so seine erste D&D-Kampagne an, wo ich ihm auch gesagt habe, ich habe jetzt einmal die Erfahrung gemacht und ich kann dir nur empfehlen, geh nicht da rein und sag, ich möchte der krasseste Held sein und alles abschlachten, sondern geh auf deine Mitspieler ein und guck, was passiert. Also geh den Weg, wenn jemand dir irgendwie einen Weg zeigt oder irgendwie sagt oder irgendwie eine Geschichte in eine Richtung leitet, dann lass dich darauf ein. Guck mal, was passiert. Und eine Crusade sollte in diesem Spirit sein von, okay, ich sehe gerade, das ist so ein bisschen die Grundstory und ich gehe das halt jetzt mal mit, um zu gucken, was passiert, weil dadurch entstehen halt tolle Momente.
Ja.
Und dann hatten wir alles eingetragen, die erste Hürde war getätigt, wir hatten unsere erste Gruppe und wir haben halt auch also unsere erste 1000-Punkte-Gang und haben gesagt, wir holen aus diesen 1000 Punkten, nehmen wir 500 und wir spielen erstes Boarding-Action, weil das bietet sich irgendwie an. Hat Kevin gesagt, er findet das immer ganz schön, wenn das auf dem Raumschiff beginnt und dann geht's halt auf diesen planetaren Krieg.
Ja.
Und dann habe ich mir eine Geschichte ausgedacht. habe einen Text geschrieben, weiß ich jetzt nicht, werde ich nicht vorlesen dürfen, weil es zu Warhammer gebrandet ist. Ach, ja, also weiß ich nicht, also die ersten Sätze wären noch so, dass man nicht direkt drauf schließen könnte, dass es Warhammer ist, aber wir wollen ja auch keinen Stress kriegen. Aber ich habe halt einen Text geschrieben. Klar, das war aufwendig und das war irgendwie Zeit, die man investieren muss, aber damit kommt man irgendwie in die Geschichte rein. Und die Geschichte ist halt, dass du, er hat halt Imperial Agents und das ist natürlich mit einer Großinquisitorin, Dasirov, und dann noch einen kleineren Inquisitor, auch namentlich, aber da muss ich mich entschuldigen, weiß ich nicht, wer ist.
1,60?
Der ist 1,60 und sie ist halt 1,70 und deswegen ist sie die Großinquisitorin. Und die Geschichte ist halt, dass sie ist halt eine Schülerin von Kryptmann. Und Kryptmann, das erfahrt ihr dann in Warhammer History, ist so praktisch der Imperial Inquisitor Anti-Tyranniden-Geil. Also ich lese auch gerade Uriel Ventris das Buch und da spielt er auch eine wichtige Rolle im Kampf gegen Tyranniden, ist er halt so die Ikone, der weiß halt, wie die funktionieren. Und der hat Schüler. Und sie ist halt eine Schülerin, die sich halt darauf spezialisiert hat und sie kommt halt zu einem Planeten. Und da habe ich halt geschrieben, dass sie kriegt halt am Anfang der Story, kriegt sie einen Pikt, so ein Piktogramm. Und auf den ersten Blick sieht das halt aus wie so drei Lagerarbeiter, die halt Arbeitszeitbetrug hinterm Container begehen und da irgendwie sich eine extra Pause erschleichen. Aber auf dem zweiten Blick sieht sie halt, okay, der eine hat ein bisschen eine zu lange Zunge, der nächste vertuscht so seinen Riesenkopf unter so einem Helm. Und der dritte hat halt in einer Hand einen Kaffeebecher, in der anderen Hand hat er eine Zigarette und in seiner dritten Hand hat er halt ein weißes Monster und sie guckt halt drauf und merkt halt, okay, es sind Symbionten. Das heißt, die machen da nicht Arbeitszeitbetrug, sondern die planen da halt den Niedergang des Planeten und deswegen bombt sie den halt kurzerhand weg, so, der Planet ist kaputt, bla bla bla. Und in diesem ganzen System kommen so Stück für Stück so die Tyranniden auf und sie nimmt dann halt einen Death Leaper gefangen, um den halt zu zizieren, um den auseinanderzunehmen, halt irgendwie dieses Exemplar halt zu studieren. Mhm. Und dann ist die erste Mission praktisch, der Death Leaper ist in Gefangenschaft und Boarding Action bietet eine Mission, die heißt, glaube ich, auch The Prisoner. Das heißt, du hast diese Boarding Action, das ist für Leute, die das nicht wissen, das ist so ein kleiner 40k-Modus, das sind 500 Punkte, die auf einem Raumschiff spielen. Und Boarding Action heißt also, es gibt immer so eine Boarding Patrol, die halt dieses Raumschiff erobert oder da irgendwie Sachen macht. Und da hast du halt wirklich nur diese Gänge, wie kann man Boarding Action beschreiben? Ja,
es sind
Gänge.
Du hast halt quasi so eine Raumschiff-Map.
Du hast halt eine Raumschiff-Map,
nicht so ein großes 40k-Board, sondern halt so modulare Wände.
Genau, die man
so
du hast modulare Wände und da hast du immer so ein Layout. Und
die uns ja absolut allergrößte Pain sind. Also wenn wir für unsere Crusade-Kampagne irgendwann mal eine Boarding-Actions-Platte machen, dann müssen wir uns da irgendwas überlegen. Entweder irgendwie Sachen drucken und die magnetisieren oder so. Aber das ist so eine Scheiße. Ich habe das letztens wieder in der Hand gehabt, das auseinanderzubauen, also das Original, das Original Boarding Actions Gelände, das macht überhaupt keinen Bock.
Ja, und das ist auch schon bei dieser Grundgeschichte, die ich gerade anreiße, da werden vielleicht jetzt Leute, die Lore-Experten sind, sagen, das würde so nie passieren. Wir haben uns da Gedanken gemacht, okay, was könnte die Story sein? Okay, Boarding Action, da gibt's diese Patrol-Sache, die finde ich eigentlich ganz cool. Und da hat er mich dann immer gefragt, glaubst du, Tyranniden würden das tun? Und ich war so, I don't know. So, wir haben uns dann so über Lore unterhalten und haben dann so unsere eigene Geschichte entwickelt. Und ich habe gesagt, naja, wenn man sich einen Death Leaper anguckt, der ist halt so hyperintelligent, der kann sich auch einfach gefangen nehmen, weil er einen eigentlich anderen Plan hat. Also, dass er sich fake gefangen nimmt. Und so schreibt man und redet man miteinander. Und es hat so ein bisschen was von auf dem Schulhof irgendwie so Roleplayen. Wenn du auf dem Schulhof irgendwie Herr der Ringe gespielt hast, dann hast du dich halt kurz zusammengetan und hast du,
aber erzähl weiter, ich gehe kurz das Paket.
Okay, genau. Also in der Vorbereitung hat man halt schnell gemerkt, es war so vom Spirit her so ein bisschen wie, man trifft sich auf dem Schulhof, man hat so Roleplay und man muss halt vorher kurz das Szenario abklären und dann war so, machen Tyranniden das? Ja, ich glaube schon. Und dann haben wir irgendwie Reddit irgendwie durchgelesen. ich glaube, er hat sogar mal in irgendeinem Forum gefragt, so, wie funktioniert eigentlich Blackstone auf Tyranniden? Solche Sachen, damit wir halt so unsere Geschichte basteln. Und dann haben wir auch irgendwann mal gesagt, es ist also auch ein Stück weit dann gesagt, das ist unsere Crusade und in unserer Welt von 40k ist der Death Leaper halt so intelligent, dass er sagt, ich lasse mich absichtlich gefangen nehmen, um das, um dann halt meine ganzen Dudes anzulocken, damit die mich befreien und wir das Board übernehmen.
Ich finde da auch echt, ehrlich gesagt, wenn ihr jetzt auch eine eigene Crusade macht oder so, also zu den Zuschauern, seht das locker mit der Lore. Also ich sehe so oft irgendwie Posts mhm. auf Reddit und irgendwo, wo Leute fragen, so, ist das möglich, kann das sein? Also klar, es schadet nicht, irgendwie nachzufragen, wie jetzt irgendwie ein Charakter sich verhalten würde oder so. Aber ich finde immer bei 40K hat so einen soften Canon. Also ja. Es ist so, es gibt so Canon-Ereignisse, aber gerade bei dem Verhalten von irgendwie Charakteren, von Fraktionen und so, da gibt es so viele Abweichungen in dem Quellmaterial, wo auch nicht jetzt irgendwie festgelegt ist, so, das ist jetzt richtig und das ist falsch, sondern es existieren einfach ganz viele Dinge und oft auch widersprüchliche Aussagen, dass man das so machen kann, wie man machen ja. eigentlich. Also man sieht es alleine hier beim Angkor-Buch, bei den ganzen World Eaters, wie unterschiedlich die sind, wo mhm. man dann eigentlich am Ende sagen kann, da gibt es jede Art, also du kannst auch einen World Eater mit einem Heavy Bolter nehmen, so ist es ja auch im Black Legion Buch zum Beispiel, der Leo, der hat ja auch einen Heavy, mhm. einen schweren Bolter, so, statt einer ja. Axt halt so. Und das ist, es gibt alles irgendwie in Warhammer.
Ich glaube aber, also ich vermute einfach, dass die Fragen, die er mir dann auch diesbezüglich gestellt hatte, zielten auch eher darauf ab, dass er sagt, ich finde das Prison-Szenario ganz cool für den ja. Anfang. Aber er wollte halt auch meine Tyranniden nicht in dieses Szenario werfen und ich stehe als Tyranniden-Spieler an der Platte und bin so, hey, sind ja gar nicht meine Tyranniden. Also ja. Ist ja wie, wenn ich jetzt Ultramarines spielen würde und ich würde mit jemandem eine Kampagne machen und der ist so, ja, also wir spielen jetzt hier die Kampagne auf dem Blutplaneten und deine Ultramarines haben super viel Blut getrunken. Ja. Und ich so, nee, ich spiele Ultramarines, das sind Blood Angels oder ja. Und er ist dann so, ja, ist auch egal. Und ich glaube, um da so ein bisschen das sensibel zu sein und irgendwie mit mir zu spielen, hat er gesagt, ey, kannst du dir das vorstellen, dass deine Tyranniden das machen würden? Und er hat gesagt,
ja, das ist auch so. Das ist ja auch voll, ja. Voll gut. Genau. Also ich meine, ja, man ja, wollte jetzt auch ja. nicht die Ultramarines auf dem Blutplaneten quasi machen so.
Ja.
Aber ich meine halt bei diesen kleinen
Abweichungen. Da hast du absolut so, recht, da hast du absolut das recht,
genau. Da ist meistens einfach so ein bisschen Scheiß drauf. Ich meine, alleine hier der Lictor in Devastation of Baal.
Der ist sich ja crazy, ja.
Versteckt und genau. So.
Da habe ich mich auch drauf bezogen und habe gesagt, also ja. Lictoren, Deathleaper sind ja irgendwie die Spitze dieser Lictorenbrut. Die sind halt super, super smart und die denken ja. halt viel smarter. Und das haben wir auch als Aufhänger genommen, dass die Inquisition auch wieder mal unterschätzt, wie intelligent die Tyranniden sind. Dann haben wir das Board aufgebaut und viele, die jetzt Boarding Action spielen und kennen, werden sagen, hä, Moment, ein Death Leaper bei Boarding Action, hä, welches Detachment? Wir haben so ein paar Units reingepackt, die eigentlich nicht rein dürften. Einfach nur, weil es zu unserer Story passt, weil der Death Leaper natürlich dann auch bei dem planetaren Kampf Teil meiner Crusade ist. Und bei ihm ist es halt die seine Deathwatch. Also er hat eine Deathwatch-Unit, die hätte dort gar nicht mitspielen dürfen in diesem Detachment von Boarding Patrol. Aber wir haben halt einfach gesagt, wenn ich einen Deathleaper spiele,
da komme ich immer mal vorbei und dann werde ich eine Verwarnung schreiben. Glaube ich.
Ja, ja.
Habt ihr denn mal einen Judge zu gefragt?
Wir haben das Zimmer gedunkelt und wir haben auch die Gardinen zugezogen, damit niemand reinguckt und das war Haram, was wir gemacht haben. Das war große Sünde. Da haben wir natürlich so ein bisschen geguckt, okay, wenn ich den hinstelle, wäre halt ganz gut, wenn du irgendwas dagegen stellen kannst. Also nimmst du halt Deathwatch, die halt gegen Xenos, weiß ich nicht, was für Hit-Rerolls und Sachen rerollen können. Die sind ja darauf spezialisiert und es hat einfach super gepasst und sich gut angefühlt. Und wir haben dann diese Prison-Boarding-Action angefangen. Es war mein erstes Mal Boarding-Action. Und wie cool ist eigentlich Boarding-Action? Das macht so Fun. Ich habe mich dann auch auf dem Raccoon mit Leuten unterhalten, die das halt auch gesagt haben, ey, das ist eigentlich so ein nicer Spielmodus. Mhm. Ist eigentlich wie 40K. Es gibt so kleinere Abweichungen, so was so Overwatch angeht. Es muss halt vorher ankündigen, die müssen schon in die Position gehen. Aber ansonsten, du hast so deine Gänge, du hast deine Aufstellungszonen, du hast so ein paar coole Infiltrator-Regeln. Und dann hatten wir eine Kammer, die musst du dann halt wirklich mit den Mauern so legen. Das ist halt einfach so ein großes Quadrat. Und in dieser Gefängniszelle war der Deathleaper. Und vor dieser Gefängniszelle ist so eine Tür. Das heißt, für die Boarding Action nicht kennen, diese Mauern haben immer mal so Luken, die man halt auch tatsächlich mit der Hand so aufmachen kann. Und die spielen auch eine Rolle, dass du, wenn du dich daran stellst, kannst du halt am Ende deiner Bewegungsphase die Luke öffnen. Und in deiner darauffolgenden Runde kannst du durch die Luke durch halt gehen. Dann kann sie halt eine Abkürzung nehmen durch die Tür. Und da war halt diese Gefängnistür und davor war halt so eine Inquisitionstruppe, die den Lictor beschützt hat. Und überall waren so seine Preacher und seine Einheiten, die halt dann geguckt haben, dass ich halt nicht zu dem Gefängnis komme und nicht den Deathleaper befreie. Ja. Und dann fing das halt an damit, dass ich, ne, wir haben uns dann auch eine passende Playlist angemacht mit so
Creed.
Mit Creed. Nee, mit so cooler Sci-Fi Filmmusik, was halt super Stimmung gebracht hat und so Taschenlampe, also so Lichtstimmung hatten wir, also es war total so, es war nice so. Wir hatten Snacks, wir hatten das passende Licht, die passende Musik, es war alles perfekt und es fing damit an, dass ich beginne als jemand, der den Gefangenen befreien möchte. Er hat gesagt, du musst jetzt würfeln und du würfelst dann halt in der ersten, also du würfelst jetzt die ganze Zeit, bis der Alarm losgeht, und wenn du würfelst und der Alarm geht nicht los, kannst du dich bewegen, dann würfelst du wieder, bis der Alarm halt losgeht und dann beginnt erst das eigentliche Spiel. Allein das hast du ja nicht bei einem Competitive. Und da war ich schon so, okay, cool, der Alarm darf nicht losgehen, und dann habe ich gewürfelt und dann ging der Alarm los und dann ging das Spiel los und es war einfach super, super nice. Also ich muss dazu sagen, es war nicht so ultra dattelig, wie man sich das vielleicht vorstellt, so mit, ich renne da jetzt rein und mach die kaputt und würfel, sondern wir haben halt schon sehr taktisch gespielt. Kevin ist ja auch einer, der spielt halt schon mit Hirn, auch beim normalen Warhammer. Und das war schon sehr viel mit, okay, ich stelle mich hier hin, da habe ich eine Sichtlinie dahin, ich mache Overwatch da. Also es war schon ein Strategiespiel, wir haben ein Strategiespiel gespielt und wir mussten schon so ein bisschen unsere Hirnmasse anstrengen. Und diese wirkliche, ich scheiß jetzt drauf und ich mache das jetzt, obwohl es dumm ist, diese Situation hatten wir in zwei Spielen, die wir gespielt haben, zweimal vielleicht. Mhm. Ansonsten war es wirklich, da haben wir uns wirklich keine Blöße gegeben, würde ich sagen. Also ich glaube, ja. Ich weiß nicht, also wenn wir jetzt zum Beispiel Crusade spielen würden, ich glaube, wir würden es nicht anders machen. Also wir gucken natürlich dann doch auf Sichtlinien und gehen in Deckung.
Du bist so Deckard schon die ganze Zeit.
Was?
Ich bin so, ja, dann roll ich hier noch rein. Und dann bist du so, ja, warte mal, ich hab doch gesagt, ich will da 6-2 rausbleiben. Und dann lege ich so das Maßband an und bin so, der eine im Platz zusammen, der ist aber jetzt noch einen halben Zoll drin.
Ja.
Schade.
Schade. Der Lion geht jetzt rein. das wäre so mies. Nee, aber es war schon so, dass wir miteinander geredet haben und Intent angesagt haben. Und das war schon sehr, es hat sich wie ein normales Warhammer-Spielen angefühlt. Mit ein paar Momenten, wo ich sage, okay, ich hatte halt dann meine Homaganten hatte ich auf einem Punkt, da konnte seine Deathwatch konnte da halt nicht erscheinen, weil das Feld war praktisch ausgescreent. Und da hat er mir das halt gesagt, das wusste ich vorher nicht. Und war ich so, okay, wäre halt jetzt irgendwie dumm, wenn die Homaganten jetzt das ganze Spiel über auf dem Feld chillen und die Deathwatch kann halt nicht reinkommen, dann ist es halt irgendwie scheiße. Und ich habe gesagt, du, pass auf, wir machen es so, wenn bis zu der Runde diese Napsenkreatur zu weit weg ist, und das ist dann wieder dieses lore-mäßige Spielen, dieses fluffige Spielen, solange die, wenn in der Nähe halt eine Synapsenkreatur ist, sind die ja intelligenter oder gesteuerter, und die war halt dann zu weit weg, und da habe ich gesagt, jetzt ist es für mich, fühlt sich das richtig an, dass die einfach nur auf die nächste Unit, die sie essen können, zustimmen, weil sie halt einfach instinktgesteuert losstürmen. Und deswegen habe ich dann einfach den Advance in Charge angemacht, bin von dem Feld runter und dann konnte seine Deathwatch da drauf. Und das hat sich nicht schlecht angefühlt. Bei einem extrem competitive, ich muss das Ding gewinnen, hätte ich die Homaganten natürlich da einfach stehen gelassen. Das ist ganz klar. Das war so dieser eine Moment, wo ich gesagt, komm, scheiß drauf. Und das war halt ein Moment in dem Spiel, wo man gesagt hat, da guck mal. Ansonsten gab es halt wirklich so viele Situationen, wo wir dann auch unsere Handys rausgenommen haben und dann haben wir so Bilder gemacht, irgendwie wie die Van Ryan Sleeper so durch die Tür kommen und die Breacher aufessen, oder der Lictor macht so die Tür auf und dahinter steht so ein Breacher mit so einem Meltergang und ist so, also ich schieß einmal, ich treffe, ich verwunde, ich so, ja, geht durch. Ich töte ihn. Und da hat er halt einfach mit einem Schuss so Lucky Shot den weggeschmolzen. Der Lictor hat nichts gemacht, außer eine Tür zu öffnen, und war tot. Mhm. Und da gab es halt immer wieder diese Situation. Dann ist der Deathlieber da aus dem Gefängnis am Ende ausgebrochen, hat dann noch irgendwie Inquisitoren zerrissen und alles zerfressen. Und dann haben die halt praktisch die untere Ebene komplett aufgegessen. Und dann war halt das erste Spiel rum und dann hast du dir halt so deine Punkte eingetragen, okay, welche Einheit hat was getötet, weil die halt Erfahrungspunkte sammeln. Mit den Erfahrungspunkten kriegen die dann halt gewisse Boni. Also du kannst dann irgendwann Erfahrungspunkte eintauschen gegen, dann haben irgendwie die sag schon, die Symbionten, also die Gene-Stealer, haben dann Infiltrator. So als ja. Regel, weil du den halt freikaufst irgendwann. Und dann können halt Einheiten auch sehr, sehr mächtig werden. Und da haben wir das uns alles eingetragen. Und dann war es halt schon recht spät. Und dann waren wir so, wir waren halt auch ein bisschen müde. Und dann waren wir so, es hat schon sehr Bock gemacht. Das war schon richtig cooles Warhammer. Wollen wir noch eine zweite Runde? Und da habe ich gesagt, naja, ich muss morgen mit meinem Kind in die Kita. Ich muss früh raus. Und er war so, ich muss mit meinem Kind auch früh raus. Und dann haben wir kurz so uns angeguckt und waren so, ah, bau mal das zweite Spiel auf. Dann haben wir das zweite Spiel aufgebaut. Und das zweite Spiel hatte sich halt schon überlegt, dass die halt von der unteren Ebene von dem Raumschiff breiten die Tyranniden sich dann in dem Raumschiff aus und kommen halt natürlich auf die Brücke. Mhm. Und es gibt bei Boarding Action eine Mission, die heißt halt einfach die Brücke. Das heißt, du stellst dich gegenüber auf, du hast dann diese verschiedenen Gänge und dann hast du wirklich so ein bisschen Take and Hold, vier Marker. Und ein Marker ist super interessant. Also der eine Marker ist praktisch die Brücke, wo das Lenkrad ist. Da kriegst du doppelte Punktzahl, wenn du da drauf stehst. Und da gegenüber ist eins, und da haben wir dann halt tatsächlich, was du gesagt hast, muss man dann halt auch sehen, so ein Reaktor, haben wir so eine Konsole hingestellt, weil der Marker sagt, wenn du den Marker hältst, kannst du ansagen am Ende deiner Command Phase, also musst das eine Runde halten, dass sich alle Türen auf dem Feld öffnen. Und ich habe ja schon bei Boarding Action gesagt, wenn sich die Türen sind zu, die musst du halt wirklich mühsam erstmal öffnen, um da durchzugehen. Und diese Türen sind meistens verschlossen und versperren dir halt den schnellsten Weg irgendwo hin. Das heißt, alles ist so zu und verschachtelt und musst halt immer Umwege laufen oder diese Tür mühsam öffnen. Und deswegen ist dieser Punkt so wichtig, weil der sagt, die Konsole, da gibt's halt zwei Punkte. Entweder du machst die Türen alle zu oder du machst sie alle auf. Und wenn auf dem gesamten Schlachtfeld, auf der gesamten Brücke alle Türen aufgehen, dann ist halt wirklich Flut. Dann triffst du dich in der Mitte und gibt halt ganz groß Peng in der Mitte. So, also das ist total nice. Also Boarding Action kann ich jedem empfehlen, ob Crusade oder nichts, macht mega viel Spaß. Die Türen waren am Anfang zu. Ich habe so meinen Lictor auf meinen Homemarker gestellt, habe mich so verteilt und meine Van Ryan Sleeper sind ja Infiltrator und da habe ich die so nah wie möglich an diesen Reaktor oder an diese Konsole gestellt. Und in der ersten Runde sind die direkt dran und wollten halt mit ihren Tentakelchen die Knöpfe drücken, damit die Türen aufgehen, weil ich wusste, sein Advantage ist, dass ich halt nicht mit meiner gesamten Macht vorbrechen kann. Ja. Das heißt, er kann mir Unit für Unit rausnehmen. Das heißt, mein Ziel ist natürlich, die Schleusen zu öffnen und ihn einfach nur zu überrennen mit meinen Tyranniden. Was schon mal eine super nice Ausgangssituation ist. Und dann hatte ich noch meinen Deathleaper halt als Infiltrator so ein bisschen nach vorne geschickt, so als so mein Mainpiece. Und dann schleicht er so durch die Gänge. Und dazu noch diese spannende Musik. Es war total nice. Und dann haben wir so die ersten Runden gespielt, dann kamen noch so die Preacher, kamen dann und haben versucht, die Deathleaper kaputt zu schlagen, damit die ja nicht diese Türen öffnen. Und dann gab's da erstmal einen Kampf und solange die gekämpft haben, konnten die halt die Türen nicht öffnen. Und ich hab hier, gab's so mal einen Angriff, da gab's mal so einen Angriff, dann gab's so ein paar taktische Momente, wo ich gesagt, okay, ich muss ihm jetzt hier so zwei Ziele bieten, weil auf ein Ziel wird er overwatchen. Und dann gab's so einen heroischen Kampf zwischen Deathleaper, kämpft gegen Deathwatch und gegen die Inquisitoren. Und der hatte dann nur noch ein Leben und stand dann praktisch, und das war so mein Highlight-Moment von dem Abend, der Deathleaper steht mit einem Leben an so zwei Türen, die geschlossen sind und ist praktisch in die Enge getrieben. Und da kommt ein Inquisitor und die Deathwatch hat sich zwar versteckt, weil sie verwundet war, aber die hätte wieder rumkommen können. Und es kam dann noch so Beilage, also so die Leute, die halt mit der Inquisitor, also mit den Inquisitoren abhängen. Und die kamen halt so und haben so den Deathleaper töten wollen und er hatte so mit dem Rücken zur Wand nur noch ein Leben. Und auf der anderen Seite von der Schlacht, von der Brücke, stirbt halt der letzte Breacher und der Deathleaper dreht sich um, hackt die Konsole kaputt und die Türen öffnen sich. Und auch die zwei Türen mit dem Rücken zur Wand von dem Deathleaper und der Deathleaper konnte dann so geschmeidig wegpushen und hat halt, das sind halt so Momente, die hast du bei einem Competitive Warhammer, hast du die nicht?
Ja.
Und da hattest du die und das fand ich so genial, das fand ich so cool, dieser Moment von, er tötet noch so die Inquisitorin, ist so völlig verwundet, hat noch ein Leben, ist mit dem Rücken zur Wand und zufällig da gehen die Tore auf und die Musik hat zufällig auch super krass gepasst, wurde dann so super dramatisch und episch, die Türen gehen auf, er schleicht sich da weg, hat das Spiel auch überlebt und dann ging halt die Tür auf und der Inquisitor stand so mitten im Gang, der Deathleaper war auf einmal weg. Und ich dachte mir, ich habe jetzt genug Punkte auf meinem Home-Objective gesammelt. Ich gehe jetzt mit dem Lictor raus. Und dann kam so durch die Tür, die sich gerade geöffnet hat, kam so der Lictor raus hat den Inquisitor genommen. So, weg war der Inquisitor. Also das waren so Momente, die waren halt so nice, dass wir eigentlich die ganze Zeit so Foto hier, Foto da, super nice. Und dann haben uns dann so, haben dann halt einfach, meine Tyranniden sind dann einfach so über die Brücke drüber, haben alles aufgefressen. Und das ist halt jetzt gerade der Stand unserer Crusade ist, dass die Tyranniden das Schiff übernommen haben. Und dass es jetzt in die Planeten-Action geht, was für mich heißt, ich muss den Non-Emissary zu Ende malen und wir starten in das erste 1000-Punkte-Spiel. Und er hat halt schon angefangen, so Kampfnarben zu verteilen. Das heißt, die Einheiten, die gestorben sind, die kriegen ja so Kampfnarben. Das heißt, die kriegen eventuell, wenn er sich verwürfelt, so Mali, von wegen, dürfen sich 2 Zoll weniger bewegen, weil Bein ist gebrochen. Und ich muss das auch noch machen. Und dann gehst du halt mit der Einheit, mit der du gespielt hast, gehst du dann halt weiter ins nächste Spiel. Und die nächste Mission, die wir spielen werden, ich habe noch so eine große Base, die ist unbenutzt, die will ich noch so ein bisschen präparieren, weil ich habe mir einen Tyrannofex gekauft und in dem Tyrannofex ist ja auch ein Tervigon mit dabei und der hat ja so einen Brutsack vorne dran. Ja. Und dass ich den Brutsack praktisch auf die Base klebe, das ist der Plan, und auch schön bemale und so ein bisschen strukturiere. Und das wird halt einfach eine Base, die wir auf das Schlachtfeld stellen, irgendwo hin. Und ich muss mir noch überlegen, welches Profil die hat, weil du hast halt so ein bisschen Inspiration Boarding Action. Bei Boarding Action kannst du halt auch so entflammbare oder explodierende Kisten hinstellen. Die haben dann halt auch ein Profil, so Toughness 7, 3 Leben. Und wenn du die runterschießt, dann explodieren die und machen halt Mortal Wounds. So, da hast du so dieses Videospielige, anstatt auf die Einheit zu schießen, schieße ich halt auf die entflammbare Kiste daneben. Die explodiert dann. Und da ist halt die Idee, dass ich diesen Brutsack bastel und dem halt diesen Brutsack eine Toughness und Lebenspunkte geben will und vielleicht auch einen Rettungswurf von 5+. Und dass er den Brutsack praktisch zerschießen kann. Er hat aber nur 3 Runden Zeit, weil ich würfel in der ersten Runde, ich glaube, auf die 6+, ob der Brutsack praktisch aufgeht. In der zweiten Runde ist es auf die 5 und ab der dritten kommt es dann halt automatisch und in dem Brutsack ist der Non-Emissary. Ah. Das heißt, das ist nämlich da so ein bisschen das Ding, wenn ich den Non-Emissary, so wie er ist, direkt erste Runde hinstelle, das ist mir jetzt beim Raccoon aufgefallen, habe ich gegen Non-Emissary gespielt, habe 3-mal draufgeschossen und dachte mir, dich ignoriere ich das restliche Spiel, weil ich krieg den nicht kaputt. Ja. So mit 2 Schuss Lancer ist halt, so Lancer-Schuss ist halt nicht viel bei einem Non. Mit einem 4er Retter und 4 No Pain und schieß mich tot und 16 Leben. Und deswegen ist die Idee, es wäre halt broken, den halt direkt hinzustellen, auf den Market zu stellen, da hat er keinen Spaß dran, deswegen ist er in dem Brutsack. Vielleicht 3 Runden, wenn er Pech hat, kommt er in der ersten Runde. Und wenn er dann aufploppt, dann ist er halt da, aber dann kannst du den irgendwie handeln und hast halt 3 Runden Vorlauf schon mal gehabt. Wenn er den Brutsack vorher zerstört, schlüpft der Non-Emissary trotzdem, weil ich verliere halt sonst 260 Punkte. So, ich spiele ja mit 260 Punkte weniger am Ende. Aber wenn der Brutsack vorher kaputt geht, verliert der Non-Emissary straight up W6 Lebenspunkte. Das heißt, er geht von 16 vielleicht sogar schon auf 10 runter, vielleicht aber auch nur auf 14, so, das werden wir auswürfeln, dass er halt direkt Schaden erleidet und dann ist er auch handelbar, finde ich. Ja. Also das sind so Dinge, kann natürlich auch völlig dumm sein, dass ich sage, ich würfel die 6, der steht dann da und macht alles kaputt, aber dann ist das Spiel. Es kann aber auch sein, er zerschießt mir den Brutsack, ich würfel die 6, der kommt mit 10 Lebenspunkten und der hämmert da rein und der ist tot. Dann ist das aber auch das Spiel, dass der Non-Emissary halt direkt halt weggeklatscht wird. Aber das wird unsere nächste Mission sein. Das heißt, ich habe richtig Bock, den zu bemalen. Ich habe richtig Bock, mir diesen Brutsack zu sprühen und anzumalen und irgendwie schön zu machen, damit ich den aufs Feld stellen kann, damit wir was fürs Auge haben. Und bin auch gerade so ein bisschen am Gelände malen, weil ich festgestellt habe, bei diesen Imperiums-Heftreihen-Sachen, da hast du diese Energiepipelines mit diesen riesigen Reaktoren und da hast du auch so Konsolen und diese, was du auch von Space Marine 2 kennst, diese Kanister, die du da immer reinschieben musst, um die Energie durchzuführen, die gibt's da auch und die sind lose. Ah. Das heißt, du kannst sie rausnehmen und wieder reinstecken. Das ist ein bisschen wie Polly Pocket. Ja. Ist ein bisschen wie Polly Pocket spielen. Und da habe ich mir auch schon überlegt, dass wir irgendwie eine Mission machen mit, er muss die Stadt irgendwie mit Energie versorgen und da gibt's dann hier, kann der Lektor diesen Kanister rausziehen und damit wegrennen und da fängst du halt an, irgendwie zu überlegen, zu spielen und das ist total nice. Also es ist Rollenspiel, 40k Und wir wissen halt jetzt, okay, die haben das Raumschiff erobert, die gehen jetzt auf den Planeten, da gibt's einen großen Angriff, da ist ein Brutsack. Ich werde noch sehr oft Brutsack sagen, weil ich finde Brutsack einfach ein geiles Wort. So, das ist der Brutsack, den er irgendwie zerschießen muss oder wo er irgendwie gegen vorkommen muss, wo dann auch mein Non-Emissary rausschlüpfen wird. Und ich nehme halt diese Ideen dann halt auch mit in diese kleine Mini-Kampagne, die ich mit Anni plane. Also ich werde mit Anni auch so eine kleine Kampagne spielen, da werde ich aber dieses Ganze mit Erfahrungspunkte und Sachen also für Einheiten, das werde ich einfach komplett streichen. Aber die erste Mission werden auch 500 Punkte sein. Das wird in der Lagerhalle sein. Und ich habe ja so ganz viele Kanister-Modelle. Die werde ich einfach in die Mitte packen, so einen großen Haufen. Und werde einfach sagen, das sind die Vorräte, die müssen gesichert werden von den Space Marines. Du spielst die Tyranniden. Und dann ist es so ein Tauziehen. Ja. Dass du halt einen Kanister in deine Aufstellungszone bringen musst, hast du 5 Punkte. Wenn du halt vorher stirbst, bleibt er halt irgendwie im Niemandsland liegen. Du kannst das auch machen. Und am Ende zählst du halt nicht, wer steht gerade auf dem Objective, sondern wer hat jetzt hier die meisten Vorräte aus dem mittleren Teil halt sich wegziehen können. Und so erzählst du die Geschichte. Das mit dem Brutsack werde ich aber auch machen. Ich erzähle aber Anni nicht, was drin ist. Also ich werde dir den Brutsack hinstellen und werde dir sagen, was sie zu tun hat. Dann werden wir spielen. Und wenn der dann schlüpft, dann komme ich mit Jurassic Park Musik. Sage ich, warte mal kurz, ich gehe mal schnell das Modell holen, gehe rüber und stell ihr dann den Non-Emissary hin.
Ich glaube, das ist auch nochmal geiler, wenn es so eine, also ich glaube, was eine Crusade, glaube ich, dann nochmal so elevated ist, wenn jemand so ein bisschen so eine Game-Master-Rolle einnimmt. Mhm. Wenn nicht alle wissen, was passiert, sondern wenn es eine Person gibt, die das irgendwie plant und dann so ein bisschen Dinge revealen kann. Und auch beim, weil so würde ich mir das auch vorstellen, wenn wir irgendwie, sagen wir mal, wir machen so eine Content-Crusade-Kampagne, ne? Und wir streamen irgendwie die Spiele und dann zockt irgendwie, keine Ahnung, zockst du gegen Bobo? Und ich bin irgendwie der Game Master quasi und dann komme ich rein und stelle euch dann irgendwie halt, ihr wisst vorher noch nicht die Mission, so ihr kommt rein, seht die Mission und dann stelle ich euch noch irgendwas so in die Mitte, wo es ist, da wisst ihr noch nicht, was das ist, ein Container oder so und ihr wisst beide nicht, was drin ist.
Und dann kommen irgendwie die Jeans-Dealer da draus und greifen random Leute an, so solche Sachen. Oder was ich mir auch überlegt habe, weil ich freue mich tatsächlich auf 500 Worlds, weil ich habe, das ist das neue Kampagnenbuch, was irgendwie bald rauskommt hoffentlich. Da geht's so ein bisschen darum, dass die Ultramarines ihre 500 Welten oder Teile davon zurückerobern müssen und dass die Necrons sich halt breit machen. Und die Necrons suchen Fragmente vom Todesboten, um den Todesboten heraufzubeschwören. Deswegen gibt's das neue Modell. Und ich werde mir höchstwahrscheinlich den Todesboten holen und ich habe halt noch 2000 Punkte. Heißt der
Todesbote auf Deutsch?
Ja, hier Nightbringer, Verzeihung. Ja. Der Nightbringer, der Todesbote. Und dass ich dann halt
Der heißt Todesbote auf Deutsch.
Ich bin mir ziemlich sicher, Der Gaukler, der Todesbote, kenne ich noch aus meiner Kindheit.
Weil das macht ja gar keinen Sinn. Weißt du, der Nightbringer?
Ja, er ist halt, es ist der Nightbringer. So, ich werde mir das Modell holen und dass man dann halt so eine kurze Kampagne spielen kann, auch wieder mit Anni, die muss da herhalten, weil ich habe Necrons zu Hause, ich habe Ultramarines zu Hause, dass sie halt diese Fragmente sammeln muss und wenn sie halt genügend Fragmente gesammelt hat, dann stelle ich ihr den hin. Was ist ja immer irgendwie, wenn du so ein großes
Piece hast. Und dann gibt's noch einen Emperor's Children, der dabei ist und der hat die Secret Mission, dass er Fußbilder vom Nightbringer machen muss.
Du willst dich mit reinbringen. Du bist Emperor's Children, oder? Ist so deine Crusader-Mail?
Nee, ich wollte einfach nur einen Gag machen, weil der Nightbringer so diese krassen Füße
hat. Ah ja, der hat die krassen
Füße. Ich habe gar nicht an meine eigenen Emperor's Children gedacht. Ich habe nur gedacht, wer wäre da unterwegs, der Fußbilder machen würde?
Das wäre ein Emperor's
Children. Da habe ich gedacht, das wäre ein Emperor's Children wahrscheinlich. Ja.
Und dass man halt, ich glaube, das sind immer coole Momente, wenn du halt so ein cooles Centerpiece hast, das aber noch nicht revealst und dann so, ey, guck mal, den kannst du jetzt für den Rest des Spiels spielen.
Ich glaube, wenn wir so eine große Crusade-Kampagne machen, hätte ich auch Bock, da so ein bisschen so eine Game-Master-Rolle irgendwie einzunehmen. Weil ich habe mir da auch schon Gedanken drüber gemacht. Ich könnte ja trotzdem mitzocken, indem ich irgendwie so eine NPC-Faction spiele.
Ja.
Dass man irgendwie sagt so, ey, ihr als Spieler, ihr seid auf einem Planeten und der wird halt angegriffen von einer riesigen Red Corsairs-Flotte oder so. Mhm. Und die sind quasi so überall und kommen so von oben in die Map rein und ihr habt unten quasi noch diese eigenen Konflikte. Mhm. Und dann müssen sich aber Spieler vielleicht auch verbünden irgendwie gegen die Red Corsairs oder sowas.
Ja.
Also nur so als aber da so hab ich, ganz grobes Beispiel.
Ich habe da echt viele Ideen, auf viele Dinge Bock, was mir wieder einfällt. Ich glaube, das war 40K in 40 Minutes, die haben das mal gemacht. Die hatten so ein Spiel Jeans-Dealer gegen Battle Sisters. Mhm. Und dann hatten die ein Feld, das war so Objective groß wie diese Objective-Marker und das war halt so ein Gullideckel. Und da haben die gesagt, wenn du dich da drauf stellst, dann geht die Einheit in der nächsten Runde praktisch in den so, und dann hatten die so ein Sidefeld und ich finde, bei 40k kannst du so viel machen wie, da ist ein Portal in der Mitte und wenn du da eine Einheit durchstickst, dann bist du in so einer Taschendimension, die ist halt dann nicht ein komplettes Spielfeld, sondern halt wirklich vielleicht nur die Tischgröße und da kämpfen halt nur drei Einheiten in einer Paralleluniversum. Und da kannst du auch wieder solche Sachen machen wie Bobo nimmt mit seinen Salamanders irgendwie das Objective ein, steht da, denkt sich, geil, ich krieg jetzt 10 Punkte und dann geht die Einheit aber weg und wird reingebeamt in den Necron Tomb World und es muss sich dann irgendwie in so einer sehr kleinen, verschachtelten Tomb World gegen Necrons streiten. Also da kannst du so viel machen und das ist so offen und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt, wieso ich so Bock hab auf Crusade und wieso ich jetzt so langsam anfange zu verstehen, wieso viele Leute sagen so, ey, best Warhammer, kann man drüber streiten, ne? Aber einfach, ich glaube, das kommt aus diesem Gefühl raus von, ich hab diese endlose Freiheit. Ich kann so ganz viel machen und ich kann so meine eigene Geschichte erzählen und du bist halt nicht in Elruin gefangen, sondern du kannst dann sagen, ey, ich habe hier eine Statue, die habe ich irgendwie Stunden bemalt, die stelle ich jetzt in die Mitte und wenn du die hältst, kriegst du nochmal extra Punkte oder da kommt der Nightbringer und da kommt irgendwie der Gaukler und der Todesbote. Der Gaukler und der Todesbote oder der schlüpft irgendwie aus dem Brutsack der Non-Emissary und das sind ja alles so Sachen, die du machen kannst, die hast du nicht bei einem Competitive. Mhm. Ich möchte Competitive auf gar keinen Fall kleinreden, weil ich spiele es gerne und ich werde es auch 2026 super gerne spielen. Aber man muss halt sagen, das geht dir da verloren. Du hast halt Elruin und du hast halt wirklich Hirnfickerei die ganze Zeit, 3 Stunden lang. Und da zählt jeder Zoll. Jeder Zoll muss da geltend gemacht werden. Und da hast du halt keinen Brutsack, der explodiert.
Ist ganz und du willst so. Einen Brutsack.
Und ich will den Brutsack. Ich freue mich schon. Ich hoffe einfach, dass diese Brutsack, dass ich da mit Green Stuff da irgendwie eine coole Sache draus basteln kann, die auch cool aussieht. Und dann lasse ich den halt einfach explodieren. Und ich glaube auch ganz viel habe ich mir auch so ein bisschen.
Dann lässt du den Sack platzen.
Dann lasse ich den Sack platzen. Ich glaube, ganz viel habe ich mir auch so ein bisschen von René und D&D abgeguckt, weil der ist ja auch gerne so, ihr kommt in den Raum und tada, hier kommt das Monster.
Ja.
Was super nice ist. Ich finde, das ist super nice und es bringt einen ganz, ganz neuen Flavor in mein 40k und in mein Hobby sein. Und ich habe auch richtig, richtig Bock. Das Ding ist halt, ich muss das halt alles malen. Also ich bin halt gerade so sehr im Malen, weil ich will, da bin ich jetzt gerade sehr zweigeteilt, ich will einfach die Victrix gerade fertig kriegen, die halt super schwer fertig zu kriegen ist, weil die halt super, super viele kleine Kleinteile hat. Aber ich will die fertig kriegen, weil ich will in unserem 40k-Stammtisch damit zocken. Mhm. Und dann will ich halt irgendwie coole Modelle aufs Feld stellen. Und ich will halt meinen Tyrannofax, meinen Non-Emissary, meinen Brutsack fertigstellen, damit ich da irgendwie schön reingehen kann in meine Tyranniden-Crusade-Kampagne. Aber ich kann es jedem empfehlen, wenn ihr diese Hürde nehmt und wenn ihr irgendwie Leute habt, die cool sind, die nicht salty werden und die nicht irgendwie da reingehen mit, ich muss unbedingt gewinnen, dann lohnt sich es lohnt sich total, dort reinzudippen. Und ich finde diese Bücher, also ich habe jetzt einmal den Tyrannidenkrieg, das Buch, und einmal Pariah Nexus. Also GW hat sehr, sehr schöne Ideen. Ihr müsst das nicht nach Buch, ihr könnt das nach Buch spielen. Aber ich finde, da kann man sich ganz viel Inspiration und Ideen holen und dann sein eigenes Ding draus machen. Ja. Also das Buch bietet, also die Bücher, die ich jetzt gelesen habe, bieten immer die Möglichkeit, ihr spielt das 1:1 nach. Und dann denkt man sich immer so, ey, GW hat streckenweise richtig, richtig schöne Ideen. So, wo sind Ideen?
Warum benutzen die nicht bei den Datasheets?
Genau, das war so mein Gedanke. Ich denke mir, man denkt sich bei Competitive ganz oft so, hä, was so? Und da denkt man sich, das sind richtig schöne Missionen, das sind richtig schöne Ideen, das sind auch so Sachen, dabei auch immer wieder so Special Spielmechaniken sind da drin, wo ich mir denke, ey, das ist total nice, total smart und deswegen freue ich mich so auf die 500 Welten, weil die ja schon gesagt haben, es wird irgendwie eine Map geben mit den verschiedenen Planeten und es wird so ein Eroberungssystem geben, was ich total nice finde. Weil bei Pariah Nexus hast du zum Beispiel so ein Ding, dass die Spieler vorher sich aufschreiben müssen, so geheim, ob sie Attacker oder Defender oder irgendwas dazwischen sind. Und dann wird es halt aufgeklappt und dann musst du auf einer Tabelle würfeln und dann hast du so komplett andere Starter wie sagt man, Konditionen und auch andere Missionen, je nachdem, was du vorhast. Und dann beginnt halt schon die erste Taktiküberlegung, wenn du Pariah Nexus spielst, ist halt, spiele ich das Spiel jetzt als vielleicht lieber als Defender, weil ich spekuliere, das und das zu machen, oder gehe ich Attacker und gehe voll rein? Ja. Und dann wird das halt revealed und dann musst du auf der Tabelle würfeln und dann kann es halt sein, dass du eine Mission zugeschachert bekommst, wo du denkst, ah shit, hätte ich mal Defender gewählt, oder du denkst, oh nice, gut, dass ich Attacker gewählt habe, weil das ist genau die Mission, die meine Truppe hier gerade erfüllen kann. Also da hast du diese taktische Komponente. Und wenn jetzt diese 500 Welten und diese Map kommt, da dachte ich auch die ganze Zeit daran, wenn das cool ist, kann man sich das gut abknüpfen für unsere Idee, dass man halt sagt, wir haben einen Bobo, wir haben dich, wir haben auch so ein bisschen dieses Intrigenknüpfen, dieses, ah, wir gehen jetzt beide auf diesen Planeten und erobern den, komm, wir verbünden uns gegen Salim, so, dass du dieses Gefühl hast. Und da kannst du dich, glaube ich, ganz gut inspirieren lassen von diesen Büchern. Also Crusade ist etwas, was man echt mal ausprobieren sollte.
Ich würde sagen, wir machen jetzt den Brutsack zu.
Wir machen den Brutsack zu.
Weil wir haben noch Banner of Fire zu besprechen.
Deswegen habe ich jetzt auch gerade dieses Schlusswort gewählt mit probiert es mal aus, ist total nice.
Ich habe auf jeden Fall mal Lust, da Anfang nächsten Jahres mal reinzugucken und was man da so contentmäßig rausziehen kann. Ich habe mega Bock auf Gelände bauen und
ich habe mir so viele Videos angeguckt, wie man aus Pappe richtig geil Gelände macht. Ja. Da gibt's so viel, das ist so nice.
Also dann, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi, tschüssi.